Hey, hey, hey.
Das ist doch ein guter Start. Jetzt können wir loslegen. Leb in zwei Welten,
keiner wirklich kann. So, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zwei-Welten-Podcasts. Mit mir Samuel und mir gegenüber sitzt wieder...
Ja, der Lukas. Hallöchen zusammen. Schön, dass ihr dabei seid.
Lukas, ich freue mich, dich zu sehen. Warme Tage liegen hinter uns. Und yes. Jetzt Boah. Mal der erste Tag ein bisschen Abkühlung.
Ja.
Und unabhängig davon, dass du wieder nicht wusstest, ich weiß nicht, ob der Satz richtig deutsch ist, aber du wusstest nicht, was vorher heute als Thema ist.
Nee.
Haben wir aber im Vorgespräch schon drüber gesprochen, zumindest haben wir es so ein bisschen angeteasert.
Ich weiß es jetzt seit 10 Minuten.
Heute, ja. Heute geht es ums Thema oder um das Thema Streit. Wie streiten wir, vielleicht auch als Christen, wie streiten wir generell?
Als Menschen.
Wie streiten wir uns Menschen überhaupt?
Wie streitet sich der Samuel?
Wie streite ich mich?
Der Lukas.
Und ich glaube ja, Lukas, streiten ist was ganz schön Wichtiges und man macht das eigentlich zu selten und wenn dann falsch.
Aber das ist so meine Theorie. Aber guck mal, du hast doch schon oft im Podcast immer erzählt, dass du sagst, ja, dieses Motto einig sein und nee, uneinig sein, irgendwie, wie war das? Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind oder so ähnlich?
Ja, ich habe noch so einen Satz in dem Song, können wir nicht einig sein in Unterschiedlichkeit. Genau, hinter jedem Streit steckt deine Vergangenheit oder so.
Ja.
Schon.
Aber das impliziert ja, dass du Streit gar nicht so nice findest, oder?
Ja, ich glaube, so wie ich ihn erlebe oft. Also, ich sag dir mal, wie ich Streit oft erlebe. Ich erlebe Streit als etwas Emotionales, sehr Emotionales. Mhm. Etwas, wo der andere verletzt wird. Ah. Kennst du das Ego-Topf-System?
Nee.
Stell dir vor, jeder Mensch hat so einen Topf in sich drin, da ist das Ego, ne? Das ist mehr oder weniger gefüllt.
Ja.
Und schlechter Streit ist, wenn du bei dem anderen was aus dem Ego-Topf rausnimmst und deinen Ego-Topf zu füllen. Das ist schlechter Streit für mich.
Okay.
Und so erlebe ich ganz oft Streit. Und so, auf so Streit habe ich keinen Bock. Weißt du, auf was ich eher Bock habe? Dass wir um Dinge streiten, die uns wichtig sind.
Mhm.
Wenn wir offensichtlich merken, hier passt was nicht zusammen, wie ich es richtig finde oder wie es abgemacht war oder wie auch immer, so um die Wahrheit sozusagen zu streiten oder um etwas, das es uns wert ist zu streiten.
Ja.
Und das halt nicht auf dieser emotionalen, persönlichen Ebene. So.
Ah.
Deswegen, ich bin absolut gegen dieses emotionale sich runtermachen, könnte man sagen, oder sich im Ego-Topf des anderen bedienen.
Mhm.
Das erlebe ich aber dann schon eher. Wenn man sich streitet. Wie erlebst du das?
Also ich hätte es total interessant, dieses Ego-Topf-Ding habe ich noch nie gehört. Ich würde es fast sagen andersrum. Ich würde das fast andersrum erleben, dass Streit dann das ist, dass ich aus meinem eigenen Ego-Topf etwas nehme und in den anderen reinlege. Nach dem Motto, das gehört nicht zu mir, du musst das tragen.
Ah, das ist auch interessant.
So, das gehört nicht zu mir oder du hast dich falsch verhalten oder du willst mir etwas geben, in mich hineinlegen, was gar nicht zu mir gehört. Also nehme ich das und werf es jetzt zurück, zum Beispiel in den Kopf, symbolisch.
Ah, ja, ist die Frage, was in dem Topf drin ist. Für mich ist da etwas sehr Wertvolles drin und für dich wahrscheinlich etwas nicht so Schönes.
Ah, okay. Also ich erlebe Streit eher tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, jemand will mir etwas in mich hineinlegen, was nicht zu mir gehört. Und dann wehre ich mich.
Ja. Und es hat auch meistens was mit deiner Identität zu tun, oder? Mit deiner Persönlichkeit.
Ja.
Du fühlst dich angegriffen, fühlst dich verletzt. So.
Genau. Ja, genau.
Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch so ein bisschen überlegt, okay, wenn ich erstmal zurückschaue in meine Bandgeschichte, so, wo ich quasi...
Paperclip
oder quasi Samu Rösch quasi unterwegs. Yeah. Wie oft hat man sich wirklich gestritten? Und ich bin nicht mal auf 3 Dinge gekommen.
Okay.
Und das fand ich halt krass, weil ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn wir uns öfter gestritten hätten, aber nicht so emotional.
Okay.
Also es ist ja... Ich weiß nicht, ich bin so einer Kultur groß geworden, dass Streit sofort etwas sehr Unangenehmes ist.
Weil,
man fühlt sich irgendwie so, genau, das ist eine spannende Frage. Man fühlt sich total persönlich angegriffen, man fühlt sich vielleicht auch so in seiner Rolle angegriffen, wenn jemand aus der Band sagt, nee, ich möchte es aber anders oder eine Regel wird nicht eingehalten. Also es ist sofort so, das macht was mit mir persönlich.
Ja.
Und eigentlich kenne ich ja aus der Pädagogik dieses Sache von Personen trennen. Ne? Es gibt, du hast etwas falsch gemacht, aber du bist nicht falsch.
Ja, ja.
Das kenne ich eigentlich. Ich weiß es hier im Kopf, weiß ich das. Aber im Streit vermischen sich diese Ebenen immer wieder.
Ja.
So erlebe ich das. Weiß nicht,
vor allen Dingen, weil wenn du etwas zum Beispiel produzierst oder etwas sagst, was dir wichtig ist, dann identifizierst du dich ja auch mit dem, was du da sagst und produzierst. Und wenn das angegriffen wird, dann ist es natürlich auch ein Teil der Identifikation damit, der angegriffen wird. Ne? Und das tut weh. Vielleicht täte es auch ganz gut, sich selber zu hinterfragen, ob man sich mit dieser Sache identifizieren muss. Weil wenn man etwas sagt, ne, ja, oder etwas produziert, zum Beispiel einen Song, wie sehr identifiziert man sich damit? Inwieweit macht man sich dann da vielleicht auch mit angreifbar oder kann sich davon auch befreien? Mir gelingt das nicht, ganz ehrlich, wenn ich einen Song rausbringe, das ist Teil meiner Identität. Oder wenn ich etwas sage, ist das Teil meiner Identität. Und wenn das kritisiert wird, dann, ja, dann fühle ich mich natürlich auch angegriffen.
Ja, ja, geht mir genauso. Ich versuche das wirklich. Über Jahre habe ich das ja schon versucht, aktiv das, was ich tue als Künstler, von mir als Privatperson zu trennen.
Ja.
Es geht aber nicht so richtig.
Kann ich nicht.
Du kannst es gar nicht, sagst du?
Nee, gar nicht. Ich kann es gar nicht.
Ich merke auch, das ist schwer, weil wir halt nicht, also nichts gegen die, die Häuser bauen, aber weil wir halt keine Häuser bauen, was irgendwie Dinge sind, die man von sich weghalten kann, denke ich zumindest, sondern wirklich da ganz viel mit unserer Persönlichkeit, mit ja, den Dingen, die uns halt beschäftigen, mit unseren Emotionen halt verarbeiten. Sonst würden wir auch die Songs nicht schreiben.
Ja, es ist vor allen Dingen auch, weißt du, das habe ich mich schon oft gefragt, wenn ich einen Künstlernamen hätte, dann würde ich ja vielleicht so eine Art Maske tragen auf der Bühne. Ich denke da immer an Sido, komischerweise. Ne? Der heißt ja im Real Life, heißt er, glaube ich, Paul, was ich lange nicht wusste. Und auf der Bühne ist er aber Sido. Und da hat er auch früher eine Maske getragen. So. Und da denke ich mir manchmal so, manchmal wünschte ich mir, es kann ich natürlich nicht, geht nicht, aber manchmal habe ich so einen inneren Wunsch manchmal danach, wenn mir alles zu viel wird, dass ich sage, ach, wäre auch mal ganz angenehm, einfach in eine Rolle zu schlüpfen, dann bin ich da auf der Bühne. Dann kann man meinetwegen auch diese Kunst kritisieren und mir könnte das egal sein. Weil, wenn ich von der Bühne runtergehe, bin ich wieder Lukas Linder. So kennt mich keiner, außer mein engster Kreis. Und der Rest ist einfach nur Business und den kann man halt kritisieren oder nicht. So, und an den kann man feilen und so. Das kann ich halt nicht, weil ich bin, der ich auf der Bühne bin, bin ich auch im Privatleben. Der ich auf Social Media bin, der bin ich auch im Privatleben. Zwar nicht so in allen Facetten, ne? Man kann es ja schon auswählen, wie man sich zeigt, aber ich kann das nicht voneinander trennen, es funktioniert nicht.
Ich glaube, die Leute feiern auch dieses, entweder du bist in dieser krassen Rolle, wo man sagt, okay, das ist wirklich auch eine Kunstfigur, ne? Genau. Sei es jetzt zum Beispiel schon mal Sido oder sei es, wo kann man es nochmal richtig deutlich machen, ja.
Keine Ahnung, alle, die halt irgendwie einen Künstlernamen haben.
Alle, genau, oder eine Gruppe irgendwie sind, ein Stück weit, so wie zum Beispiel eine Band, würde ich auch sagen, Coldplay, auch wenn es viel um Chris Martin geht, so, aber es ist trotzdem irgendwie noch was anderes. So. Der Fokus ist nicht nur da drauf. Und dann feiern das ja auch Leute, wenn du selbst bist auf der Bühne. Die wollen es ja auch. Es ist ja blöd, wenn jemand merkt, außer man übertreibt es halt richtig krass, es ist so eine halbe Fake-Rolle und man ist nicht ganz da. So, das finde ich auch schwierig.
Ja. Ich vor allen Dingen, wenn du im Streit dann bist, ne, bei dem Thema Streit und du spielst eine Rolle auf der Bühne oder hast eine Marke, die du zu verteidigen hast, ich glaube, dann kannst du ganz anders in einen Streit reingehen, weil du dann nicht das Gefühl hast, dich selbst verteidigen zu müssen, sondern vielleicht das Produkt oder die Marke oder was die Maske ausdrückt. Aber wenn du selber als Lukas Linder angegriffen wirst, auch als Marke irgendwo, dann verteidigst du dich ja wirklich selbst, dein eigenes Ich, so in dem Sinne.
Ja.
Weiß nicht, ob das so, man das so pauschal sagen kann, aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied.
Ja, ich versuche da tatsächlich, also so ein Zwei-Ebenen-System, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, mit den Leuten, die Mandate haben, reinzusprechen oder nicht. Weiß ich gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Quasi so, wenn ich Kritik kriege, versuche ich das wirklich auch einzuordnen. Ist es jemand, der jetzt wirklich zu mir als Person sprechen da?
Ja.
Oder ist es jemand, der zu mir in der Rolle des Samuel Rösch Musiker, Künstlers spricht? Wo ich sage, okay, dann kann ich das anders einordnen. Kann ich sagen, okay, fachliche, sachliche Kritik nehme ich mir an, ist irgendwie trotzdem nicht so geil, aber okay, das Persönliche lasse ich weg. Wenn jetzt irgendwie mein bester Kumpel oder irgendjemand, der mir sehr nahe steht, spricht, dann hat er das Mandat. Ja. Dann verletzt es mich vielleicht auch, wenn der hart kritisiert. So.
Ja, ja.
Und das hilft mir zumindest ein Stück weit auch zu sagen, okay, wenn es Kritik gibt, dann versuche ich das einzuordnen. Ja. Aber das ist noch nicht, oder weiter jetzt der Punkt Thema Streit. Wenn es wirklich einmal dazu gekommen ist, dass man sagt, hier passt was nicht. Ich finde es echt wertvoll und ich würde sagen, ich bin nicht in so einer Kultur groß geworden, wo man offensichtlich gleich sagt, wenn einem was nicht passt. Mhm. Also ich bin eher so groß geworden, so man schluckt es erstmal und man spricht erstmal nicht dazu und dann staut sich das vielleicht auf und so, dann stimmt man vielleicht mit den Füßen ab im Sinne von, wenn einem was nicht passt, dann geht man lieber raus so und flieht erstmal der Situation. So bin ich groß geworden.
Ja. Kann ich auch erklären gleich, warum.
Ja, aber sag mal. Erklär mir mal.
Ja, es ist ganz, also Fragen liebe ich einfach, ne, sich darüber zu unterhalten, weil darüber habe ich mir schon x Gedanken gemacht. Also es ist so, dass wir einfach in einer Generation groß geworden sind, wir lernen das ja auch von unseren Eltern, dass Bedürfnisse wahrzunehmen schon mal extrem schwierig sind. Also das eigene Bedürfnis in sich selbst zu erkennen, was der Körper einen signalisiert, was man gerade braucht. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn man in einer Situation ist, wo man merkt, da ist etwas für mich nicht stimmig und, ja, und mein Bedürfnis sagt mir dies oder das. Dann dieses Bedürfnis zu äußern, also erstmal wahrzunehmen, ist extrem schwer, weil du brauchst dafür einen Zugang zu deinen Gefühlen. Wenn du das aber nicht gelernt hast, auch zu benennen, was fühlst du gerade, das ist nämlich auch ganz, ganz schwierig oft, dass wir gar nicht gelernt haben, wie fühlt sich Wut eigentlich an in unserem Körper? Voll. Wo übertritt gerade jemand eine Grenze? Wie äußert sich das im Körper? Dann auch zu benennen, okay, ich fühle gerade Wut, weil die Person XY das und jenes gesagt hat oder weil ich gerade das und jenes tun soll, was ich nicht will. Dann zu artikulieren, ruhig und sachlich, hey, das ist gerade nicht mein Bedürfnis oder das fühlt sich gerade für mich nicht gut an, tun wir auch nicht, weil wir auch nicht gelernt haben, ist sachlich weiterzugeben. Also auf einer Ebene, die auch nicht sofort verletzlich ist. Was wir tun, ist dann, wir halten es in uns, bis es irgendwann nicht mehr geht und dann explodieren wir, wie ein Vulkan.
Bumm, ja, klar.
Und dann eskaliert das Ganze und dann gibt es Streit. Und Ich merke das in meinem eigenen Leben, wie schwer ich mich damit tue, mein Bedürfnis adäquat zu kommunizieren, es wahrzunehmen und zu kommunizieren, weil ich oft das Gefühl, da kann man einfach mal in die Prägung und Erziehung gucken, was ist passiert, wenn du als Kind dein Gefühl geäußert hast, dein Bedürfnis geäußert hast?
Lukas,
wurde das zurückgewiesen?
Hab dich nicht so, genau.
Genau, hab dich nicht so, stell dich nicht so an, also ne, wurdest du zurückgewiesen oder wurde das beachtet? Und jetzt muss man mal in Generationen zurückgucken. Wie oft wurden Kinder da liebevoll begleitet, in dem eigenen Bedürfnis bestärkt und es vor allen Dingen kommuniziert, dass es okay ist, so ein Bedürfnis zu haben. Sondern wir haben gelernt, es zu unterdrücken.
Ja. Ich habe den Eindruck, so, mein persönlicher Eindruck ist es, dass es aber jetzt in der letzten Generation,
ja,
oder seit, ja, ich glaube jetzt gerade aktuell nicht mehr so, aber sagen wir mal vor 10 Jahren oder so,
ja,
fast in eine andere Richtung gegangen ist.
Richtig.
Dass Kindern zu viel.
Ach so.
Zugemutet wurde, würde ich sagen. Ne? Also ganz oft so, dass sie zu sehr auch gefragt wurden, ey, was ist denn jetzt dein Bedürfnis? Also, dass sie zum Teil auch überfordert waren, dass es gar keine klaren Entscheidungen mehr von den Eltern gab. Weil ich glaube, Kinder brauchen auch Orientierung. Das,
ja,
ist mein Wahrnehmen. Jetzt weiß ich nicht, ob es wieder so pendelt sich irgendwie gerade ein. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so krass, wie ich es erlebt habe damals und wie die Generation davor, dass genau das passiert, was du gesagt hast. Emotionen werden, also man lernt es nicht, sie zu fühlen und sie zu artikulieren. Voll.
Genau.
Habe ich selten gehört, diesen Satz, oh, ich fühle mich gerade, das macht mich gerade wütend. In der Diskussion. So.
Ja, also man, genau, es ist die Frage, wie man das kommuniziert. Also nur zu den Kindern nochmal, ich glaube auf jeden Fall, Kinder brauchen Strukturen.
Ja.
Aber sie brauchen keine Machthierarchie, die in einer Autorität vermitteln, was sie zu tun haben. Und dieser unbedingte dieser bedingungslose Gehorsam, der wird von Kindern gefordert, also in früheren Generationen. Du hast das zu tun, was ich dir sage, Punkt, Ende, aus.
Okay, das
verstehe ich. Und da gibt es keine Widerworte. Und deine Gefühle und deine Bedürfnisse hat kein Recht, hier zu sein, weil ich sage dir, wo es lang geht.
Ja, das verstehe ich. Das, was ich meine, ist eher so Grenzen.
Ja, okay.
So ein Kind weiß vielleicht noch nicht, dass 7 Eis am Tag nicht so geil ist.
Nee, da bin ich völlig d'accord mit dir. Mhm. Für mich geht es um diese Autorität und Strenge, dass das Kind gar keine Möglichkeit hat, sein Gefühl zu äußern und sein Bedürfnis und dass da auch mal drauf gehört wird. Und je weiter wir zurückgehen in der Generation, gerade in der Kriegsgeneration, ich glaube, desto härter war es einfach früher. Und wir sind aber so auch die Generation, wo das ein bisschen mehr aufbricht.
Mhm.
Ich finde das ja so toll, mal so ganz nebenbei bemerkt, man sagt ja, wir haben viel zu wenig Therapieplätze. Ich finde das eigentlich, also nicht, dass wir zu wenig Therapieplätze haben, finde ich gut, aber die Tatsache, dass immer mehr Menschen glauben oder meinen oder auch fühlen, ich brauche eine Therapie, finde ich eigentlich ein ziemlich positiver Gedanke, weil ich bin davon fest überzeugt, wenn Menschen merken, sie passen nicht mehr in das System rein, ist das eigentlich ein gesunder Gedanke, weil das System recht krank ist. So, und je mehr Therapieplätze wir hätten oder mehr Leute, die da reingehen, desto mehr Hoffnung habe ich, dass eine Gesellschaft heilen kann, weil der Mensch merkt, okay, pass auf, ich merke hier zum Beispiel, ich bin nicht fähig, über meine Gefühle nachzudenken, ich bin nicht fähig, meine Gefühle wahrzunehmen, ich bin nicht fähig, konfliktfähig zu sein. Also Therapie machen, ey, das Das ist super. Also für mich ist das eigentlich ein positives Zeichen. Nicht, dass wir so viel Depression haben und so. Das ist wirklich nicht gut. Mhm. Das kommt ja auch irgendwo her. Aber dass sich die Menschen damit endlich beschäftigen und nicht, dass über Generationen weitergetragen wird, das ist für mich eigentlich ein positiver Gedanke.
Das ist spannend. Genau. Aber wir kamen
ein bisschen ab.
Ja, ist aber cool, das zu erklären, sozusagen. Okay, woher kommt denn diese Kultur, dass man Streit aus dem Weg geht?
Ne? Ja, ich will dir noch einen Satz sagen dazu. Einen letzten Satz. Warum viele Menschen Streit fürchten, ist, weil Streit oft zu Trennung führt. Also man merkt ja, wenn man einen Konflikt hat und je nachdem, wie man auch erfahren hat und erlebt hat, wie Streit ausgetragen wird, dann hat man vielleicht die Assoziation damit, man trennt sich. Also man trennt sich gleichzeitig von der Person. Also ich zum Beispiel persönlich verbinde Streit mit Trennung. Und das hemmt mich davor, Streit auch wirklich mal auszuhalten und auszutragen, weil ich immer Angst habe, ich könnte ja verlassen werden.
Krass.
Und das ist ja eine Verletzung, so dass es deswegen hemmt es mich dann auch mal Streit anzufangen. Oder anzufangen will ich jetzt eh nicht, aber auch dann auszuhalten. Ich gebe dir ein Beispiel, ich hätte das mal im beruflichen Kontext, wo ich einfach sehr unzufrieden war mit einer Situation, aber es nicht aussprechen konnte, weil ich Angst hatte, dass es zu Streit führt und dann zu Trennung. Ich will aber diese Trennung nicht. Und weil ich aber glaube, es könnte zur Trennung führen, fange ich nicht an, das zu bereden. Und das ist nicht gut.
Du sagst im Arbeitskontext, war das dann eine reine Beziehungssache oder natürlich auch so ein Machtgefälle? Ich werde gekündigt. Also auch eine wirtschaftliche Frage. Oder wirklich nur diese Beziehung? Da geht was
auseinander. Beziehung. Okay. Beziehung. Es ist oft einfach eine Beziehungsfrage. Dass wenn ich zum Beispiel anderer Meinung bin als jemand anderes, das ist direkt eine persönliche Ebene, direkt irgendwie eine Beziehungsebene, direkt eine emotionale Ebene.
Und dann würde ich dazu sagen, du kannst dich ja am besten streiten, wenn vorher die Grundvoraussetzung klar ist, wir trennen uns nicht.
Ja, genau. Ja. Deswegen finde ich Ehe so mega.
Aha.
Deswegen finde ich Ehe so geil. Und das ist das Tolle bei der Ehe, dass ich mit meiner Frau sagen kann, und das sage ich ihr sehr oft, sage ich ihr, ich werde dich nicht verlassen.
Scheidung ist keine Option.
Scheidung ist keine Option.
Ja,
ich bleibe bei dir. Lasst uns die Beziehung ausfechten.
Und jetzt lass uns streiten.
Und auch mal streiten. Ich meine, wir streiten uns extrem selten, muss man sagen. Das ist echt schön. Es kann mal irgendwie auch echt richtig reiben. Und wir führen richtig, es gibt so den schönen Satz, komplizierte Gespräche, einfache Beziehung.
Mhm.
Einfache Gespräche, komplizierte Beziehung.
Mhm.
Und das stimmt. Ich habe irgendwann angefangen, meiner Frau komplizierte Gespräche zu führen. Das war richtig schwer. Es ist überhaupt nicht leicht. Wir haben das Gefühl, man führt ein bisschen eine einfache Beziehung dadurch.
Ja. Finde ich sehr interessant, weil ich glaube, von dem, was du jetzt sagst, wenn du wirklich immer nur einfache Gespräche hast, ne? Und ich, je länger ich jetzt auch verheiratet bin, desto mehr merke ich. Ich habe am Anfang gedacht, man sucht ja so die Gemeinsamkeiten. Ah, wir kommen quasi aus dem gleichen Milieu, wir kommen aus einer gleichen Vergangenheit irgendwie, ne? Uns sind gleiche Sachen wichtig. Ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, boah, jeder Mensch ist doch ganz schön individuell. Und es gibt einfach Sachen, die man grundlegend anders denkt. Und man findet natürlich, worauf sind wir ja auch irgendwie getrimmt, erstmal dann die ganzen Sachen, die unterschiedlich sind, die so herausfordernd sind. Und merkt erstmal, wie kompliziert das auch ist, mit jemandem, der so anders ist, zusammenzuleben. Und ich glaube, sich dem zu stellen und zu sagen, okay, du denkst das jetzt ganz anders wie ich. Vielleicht auch deine Rollenvorstellungen, was auch immer, ne? Gemeinsame Punkte sind cool, aber ich glaube, jeder findet dann Dinge, die anders sind. Sei es kleine, sei es große. Wie oft, glaube ich, wird sich auch in Ehen oder Beziehungen über die Tasse, die nicht weggeräumt ist, gestritten oder über irgendwie so Kleinigkeiten. Man findet es schon. Und das auszudiskutieren und dafür Regeln zu finden und zu sagen, ja okay, und dann nicht verletzend oder persönlich zu werden, das ist ein Königsweg, finde ich. Das ist gar nicht so einfach.
Ja.
Mir geht es zum Beispiel selber so, ich bin ein sehr ordnungsliebender, struktureller Typ und fast schon ein bisschen zwanghaft, würde ich fast sagen.
Das ist gut, weil ich bin das gar nicht. Deswegen ergänzen wir uns so gut hier.
Das könnte durchaus sein und meine Frau ist, glaube ich, ähnlich so wie du, sehr, sehr, sehr kreativ. Also ich bin auch kreativ, aber anders.
Mhm.
Das führt zu Spannungen. Das führt zu Spannungen, weil Ordnung für mich ganz, ich kann sonst nicht denken.
Ja,
das ist ganz schwer für mich.
Boah, wenn du sehen würdest, wie mein Schreibtisch aussieht, ne? Da würde auch meine Frau die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und wie willst du hier arbeiten? Guck mal, man sieht es wirklich nicht. Nee, man. Komm, wir haben. Nee, mach ich nicht. Ich hätte jetzt die Kamera gezeigt. Wir haben ja auch einen Videopodcast. Vielleicht irgendwann mal.
Später. Aber, zur 100. Folge zeigen wir mal deinen Schreibtisch.
Das ist eine gute Idee, ja. Aber ich hab noch einen tollen Satz, den habe ich auch mal irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat. Und das fand ich so toll und kennzeichnend für Beziehungen und für Ehen, gerade für Ehen. Und zwar, das hat auch was mit Liebe zu tun. Und zwar, dass die heilsamste Art der Beziehung und Ehe gerade der ist, dass man sagt: Ich habe ein bedingungsloses Interesse an deiner Entfaltung. Also, dass man als Partner sich gegenseitig sagen kann: Ich habe ein bedingungsloses Interesse daran, an deiner Entfaltung, deiner Persönlichkeit. Und ich begleite den Prozess mit, als dein Partner.
Geht krass weg vom Ego, ne? Vom ja. Ich zum Du quasi.
Genau, zum Wir auch. Also ich begleite das. Und da muss ich sagen, da liebe ich meine Frau, ich liebe sie so oder so, aber da merke ich so, das merke ich bei ihr. Ich merke das, dass sie wirklich aufrichtig ein Interesse daran hat, mich zu begleiten an meiner Entfaltung. Cool. Und das ist echt ein Segen. Das ist wunderbar und das wünsche ich wirklich, ja, wünsche ich eigentlich allen. Und ich darf das aber auch lernen bei meiner Frau, dass es eben nicht dann nur, sie hat Interesse an dran, super, ja, dann laufe ich mal los, so, dann mache ich jetzt auch nur mein Ding so, sondern dass ich auch mich zurückbesinne und sage, ey Lukas, stopp, diese Freiheit gibt sie dir, dann achte du drauf, dass das Gleiche auch für deine Frau gilt.
Du, ich könnte das einfach zu 100% genauso unterschreiben, dass ich auch sage, meine Frau, die hat... gerade jetzt die letzten 7 Jahre, wo ich als Künstler vollberuflich arbeiten kann, da ganz, ganz viel unterstützt, dass ich mich entwickeln kann sozusagen. Mhm. Und da muss man echt aufpassen, vielleicht auch als, würde ich sagen, auch als Mann, der in so einer konservativen Vorstellung von wie arbeiten oder wie leben Mann und Frau zusammen, das trotzdem nicht vergisst, dass sie ja auch Entfaltungsraum ihr zusteht oder man sich das wünscht. So. Man ist dann schnell so, ja, so ist ja Ausgangszustand. Ich bin jetzt Künstler und ich kann das ja machen und let's go. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil das auch in, ich sag mal, wenn man so mit Familie zusammen ist und eher so ein bisschen im konservativen Bereich, dann werden dir alle eher auf meiner Seite sein, ne? Die dann sagen, okay, du bist ja der Mann sozusagen, du machst das und das. Mhm. Ja, das ist finde ich, auch manchmal so ein bisschen ein Rollenkonflikt. Mhm. Aber lass uns zurückkommen nochmal. Wir werden jetzt ein bisschen so eher Familien. Passt ja alles mit rein. Ja. Wenn wir jetzt aber einen Streit haben und wir sind beide quasi, haben mit vielen verschiedenen Leuten zu tun, sei es mit Kunden quasi, für die du Content machst, sei es Veranstalter, mit denen ich zusammenarbeite, sei es irgendwie andere Leute, Dienstleister, die für uns Dinge tun, Band, wie auch immer. So, und dann haben wir doch mal einen Streit. Und ich wünsche mir das wirklich noch viel mehr, dass die Emotion da auf dem Boden bleibt. Und das ist dann nicht so, vielleicht kennst du das Gefühl, wie es ist auf einmal die Luft so schwer und man kann nicht mehr, es stockt so ein bisschen und man kann nicht mehr so richtig, das Herz schlägt schneller, weil man jetzt weiß, aber eigentlich geht es doch nur um eine Sache. Das finde ich so schwer. Aber es geht halt nicht nur um eine Sache, deswegen ist es ja auch so schwer. So, dort einfach zu sagen, okay, wie kommen wir da zu einer guten Lösung, ohne dass wir uns gegenseitig jetzt schlimme Sachen an den Kopf hauen?
Ja, ich habe dafür kein Rezept. Ich bin ja dafür, dass es ein Schulfach gibt, das so was heißt wie gewaltfreie Kommunikation, weil man dort nämlich dann lernt, auch, weil emotional kann ja auch eine Gewalt sein, also emotionaler Missbrauch in dem Sinne, ne? Dass man auch emotional, verbal jemanden angreift und niedermacht. Es gibt emotionale Gewalt, so. Und gewaltfreie Kommunikation beinhaltet eben genau das, dass man lernt, wie führt man einen Konflikt, einen Streit, ohne sich so selbst dermaßen fertig zu machen, emotional, und den anderen.
Das finde ich super. Also wir führen ein Fach ein und ich finde, es gibt ja eine Lösung, die das ein bisschen entemotionalisiert. Das ist ja quasi das, einen Anwalt einschalten. Mhm. Ich finde es aber immer oft schon sehr krass und gleich so, okay, ich verstecke mich halt quasi hinter einem, ist das ein Beamter, ein Anwalt eigentlich? Nö, ne? Aber halt so hinter so einer Instanz halt, ne? Wir schieben das Problem weg und das klärt dann mal jemand Unabhängiges. Und mir wäre es eigentlich immer wichtig, wie heißt es, außergerichtliche Einigung oder so, dass man quasi das davor versucht zu lösen. Und ich hatte jetzt tatsächlich im letzten Jahr 2, 3 so Sachen, wo einfach mhm. unterschiedliche Vorstellungen waren, wo ich gemerkt habe, oh, so einen Vertrag abzuschließen ist voll wichtig.
Ja.
Vertrag heißt für mich so, okay, meine Worte sind mir so wertvoll und es, ich stehe zu dem, was ich sage, dass wir das in den Vertrag reinschreiben und dazu stehe ich dann halt auch im Falle des Falles. Deswegen so, manchmal ist es auch so, dass man Dinge sagt, das erlebe ich immer wieder, auch gegenüber zu meiner Frau, ich sage etwas, es kommt aber so anders an,
mhm.
wo ich gedacht hätte, hä? Wie ist mhm. das denn jetzt passiert? Also Kommunikationsleistung. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, du kannst ganz viel Streit aus dem Weg räumen, wenn du richtig kommunizierst. Und cool ja. ist halt, wenn man es schriftlich machen kann, weil dann steht da, okay, und selbst schriftlich wird ist manchmal auch noch Auslegungsspielraum, mhm. aber es hilft schon mal mehr wie mündlich. Das habe ich gemerkt.
Ja, das, was du gerade geschildert hast, ist der klassische Sender-Empfänger-Bild-Metapher.
Wie heißt der von Thun-Dingsbums? Da gibt es doch so ein, da gibt's doch so ein Kommunikationsmodell. Naja.
Ja, auf jeden Fall, es ist genau das, Sender und Empfänger. Das, was du sendest, kommt nicht immer bei dem Empfänger 1:1 an. Wusstest du eigentlich, dass ich ausgebildeter Mediator bin?
Oh, sehr gut, Lukas. Das ja. ist super, wenn ich das mal weiß. Nee, wusste ich nicht.
Aber, also jetzt mal, das muss man ein bisschen auf den Boden zurückholen. Nicht im Sinne eines, ich sag mal, größeren Umfangs, sondern ich war einfach in der Schule ein Mediator.
Das kann ich mir bei dir aber richtig gut vorstellen. Du bist mega empathisch, du kannst verschiedene Positionen sehr gut nachempfinden.
Mhm.
Und dann, wenn sich zwei... Das ist auch eine super Lösung, ne? Zu sagen, okay, wir holen uns nicht gleich einen Anwalt oder ein Gericht oder so an Start, sondern wir suchen jemand, der einen möglichst neutralen Blick auch auf die Sache hat und beide Seiten irgendwie verstehen kann.
Ja.
Oft ist es ja bei einem Streit so, dass es zwar für die einzelnen Seiten total klar ist, aber wenn es wirklich ein ernsthafter Streit ist, ja, man das schon so oder so sehen kann.
Ja. Ich habe tatsächlich so einen angeborenen neutralen Geist, glaube ich, würde ich das nennen in mir. Den habe ich tatsächlich, dass ich immer die neutrale Stufe suche bei einem Konflikt. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt persönliche Beispiele nenne, das möchte ich gar nicht, weil dann gehe ich zu sehr in mein Privatleben rein.
Ja.
Aber das ist schon immer, ich sitze immer zwischen den Stühlen. Das ist so ein Bild für mich, das zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich irgendwie immer zwischen den Stühlen sitze. Und das kann ich zumindest sagen, bei meiner Frau fällt mir das zumindest auf, wenn sie irgendwie ein Problem hat und das schildert, dann habe ich automatisch einen Automatismus in mir drin, der sofort die Seite des anderen irgendwie mitdenkt. Und dann entdecke ich mich manchmal dabei, dass ich anfange, Argumente jetzt für diese Person zu finden, warum, also die ihre Sicht erklärt. Und da denke ich mir manchmal so, okay, Lukas, Moment, das ist jetzt nicht dein Job hier. Du bist Ehemann von deiner geliebten Frau und ihre Sichtweise ist auch, ist die, die du sehr, 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 sehr ernst nehmen willst und musst. So. Das heißt, dann ist nicht deine Aufgabe, jetzt in die Rolle des anderen zu schlüpfen und Argumente zu liefern, warum die Sichtweise des anderen auch seine Berechtigung hat. Da muss ich jedes Mal wieder rein, mir das bewusst machen, dass es hier um meine Frau geht. So. Und das ist natürlich viel wichtiger als alles andere in dem Moment.
Verstehe ich, aber ich finde es aber auch gut, dass du halt so die Geschichte oder die Perspektive des Gegners im Streit sozusagen sehen kannst.
Ja, kann ich immer.
Das führt dann halt irgendwann auch zu einer Lösung. Ich finde, da hast du vielleicht als Abschluss auch nochmal so eine mehr Meinung oder Statement auch dazu, weil du dich da besser auskennst wie ich. Ich finde ja, das, was du gerade beschrieben hast, ist richtig langweilig für Instagram oder TikTok. Wenn du sozusagen immer so, ich kann das und das sehen und ich sehe das und das und ich erlebe, dass Social-Media-Plattformen eher so streitbare Statements brauchen. Das sehe ich, wenn ich, auch bei Künstlern, auch bei Influencern, wo auch immer. Und ich frage mich manchmal, haben es da nicht auf Social-Media Leute, die halt grundlegend so einen streitbaren Charakter haben, haben sie nicht ein bisschen leichter, wie vielleicht du und ich, die halt sowieso immer auch die Gegenseite sehen und sagen, ja gut, wenn ich jetzt das sage, muss ich aber auch noch das dazu sagen. Und dann, ne, dann wird es wischiwaschi vielleicht.
Das ist ganz einfach erklärt. Guck dir einfach primitive Zeitungen an, die einfach irgendwelche Headlines raushauen und das ist Schwarz-Weiß-Denken. Ganz einfaches Schwarz-Weiß-Denken. Weil wenn du schwarz denkst, gibt es immer eine Gruppe, die weiß denkt. Und die reiben sich. Und Reibung erzeugt Energie. Und die Energie drückt sich in Form von Reichweite aus, von Klicks, von Kommentaren, von Menschen, die sich aufregen. Und dann vervielfacht sich diese Aufmerksamkeit. Das heißt, das ist völlig erklärbar. Völlig erklärbar. Und ich war ja auch mal so drauf mit Veganismus. Da habe ich das absichtlich gemacht. Ich habe das absichtlich als Strategie eingesetzt, zu sagen, ich hau hier ein Statement raus und das setze ich als absolut voraus. Mhm. Und dann wird es Menschengruppen geben, die dagegen argumentieren. Das bauscht sich hoch, Reibung entsteht, Reichweite entsteht.
Ja, spannend. Reichweite ist ja an sich ja auch nicht positiv. Kann ja auch negativ sein. Ne? Der Reichweite ist es egal, ob da alle drunter schreiben, verstehe ich gar nicht, oder ob es alle feiern. Ist natürlich für einen persönlich irgendwie schöner, wenn alle sagen, mega cool.
Genau. Und das erwarte ich aber auch vom Journalismus zum Beispiel. Das passt auch zum Thema Streit. Ich erwarte vom Journalismus diesen neutralen Geist.
Ja.
Dass sie mehrere Gesichtspunkte recherchieren und zusammenbringen. Und nicht dieses, so ist es und daran müssen wir jetzt alle glauben. Weil das, wir haben eine Folge gemacht über Thema Wahrheit. Das ist eine Frage der Perspektive, hatte ich schon mal mit eingebracht. Wasserglas ist halb leer, ist halb voll. Beide Perspektiven stimmen. Das ist, also beide Aussagen sind wahr.
Und da stellt sich mir doch die Frage, ob wir Streiten verlernt haben. Wenn du Politikshows anguckst, wenn du Social Media anguckst, dass wir eigentlich ja nur mit uns selber, also eigentlich ist es ja ein Statement raushauen. Das ist wie so ein Monolog, den du gegen Spiegel ballerst. Ne? Also es ist so, ich nehme jetzt mal dein Beispiel, du hast ja selber gesagt vom Veganismus. So, wer nicht vegan lebt, ist ein schlechter Mensch, Punkt. So, zum Beispiel. So, das ist jetzt mein Statement, das haue ich so lange gegen den Spiegel, bis ich es perfektioniert habe. Und dann kommt irgendjemand anders, der dir gegenüber ist, der hat auch so ein Narrativ quasi und dann haut ihr das gegenseitig immer durch den Spiegel. Aber eigentlich hörst du gar nicht zu, was der andere sagt und dann, also, das führt ja nicht so richtig weiter. Außer, dass man sein Argument quasi, das ist wie so ein Zuhause sein und alleine vor sich hin Dinge laut sagen.
Ja. Und weißt du, was das Schöne ist? Und jetzt kommen wir mal auf den christlichen Gedanken zu sprechen. Wir machen ja auch durchaus, beschäftigen wir uns mit der Frage in diesem Podcast nach Gott und dem Glauben. Und da finde ich das Bild von Jesus so wunderbar, wo er sagt, es geht darum, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil es bedeutet ja nicht, dass man als Christ nicht streiten sollte oder für etwas einsteht, was man für wahrhaftig hält. Ne? Und wir haben oft die Tendenz, so erlebe ich das zumindest, gerade so moralische Christen. Also ich bin damit mit diesem Bild auch recht groß geworden, wo es heißt, bloß nicht laut werden. So bloß nicht, duck dich lieber weg. So, nicht so, ne? So nach dem Motto, lieber kein Streit, weil das gefällt ja Gott nicht und so. Und ich denke dann manchmal so ein bisschen an den Jesus, der einfach im Tempel rumgewütet hat und da die Händler vertrieben hat, weil sie den Tempel entweiht haben. Sie haben den Zweck und die Heiligkeit des Tempels missachtet und haben dort einfach eine Räuberhöhle draus gemacht. Und da kommt Jesus und sagt, das geht so nicht. Also da hat Jesus ganz klar Stellung bezogen. Er hat nämlich etwas für heilig empfunden. Der Tempel ist heilig. Das war für ihn unverrückbar. Ist eine Wahrheit für ihn. Ja. Und dafür stand er so gerade, dass er gesagt hat, ich zettel hier auch meinetwegen eine Schlägerei an. Keine Ahnung, wie es am Ende war, aber ich stelle mir manchmal so ein bisschen witzig vor. Ne?
Los Jungs, auf geht's.
Und dann, wirft er die Tische um und ist ganz wütend, weil er für etwas einsteht und ist bereit dafür, auch laut zu werden.
Aber das ist doch ein mega schönes Bild und ich würde noch eins anfügen, so wenn du jemand wirklich liebst, zum Beispiel den besten Kumpel oder so, dann bist du auch bereit zu sagen, auch wenn es unangenehm ist, zu kritisieren und zu sagen, das geht nicht. So, wenn du wirklich was siehst, Ermahnung sozusagen oder wie auch immer man das nennen will. So, weil Liebe ist ja nicht gleich Friede, Freude, alles ist immer gut und konfliktlos. So, sondern Liebe zeigt sich auch in der Konsequenz, wenn jemand etwas, ich denke mir zum Beispiel Liebe gegenüber einem Kind oder so. Ne?
Ja,
so stelle ich mir auch Gottes Liebe zu uns vor. So. Weil Gott ist ja auch gerecht so. Ne? Wie das auch Jesus, der straight. So, wenn ein Kind Dinge macht, zum Beispiel auf eine heiße Herdplatte zu greifen, dann kannst du sagen, ich hab dich mega lieb. Aber du kannst da einfach mal wegziehen oder halt wie auch immer. Dem sagt, du darfst es nicht machen. Und es fühlt sich für das Kind vielleicht erstmal nicht nach Liebe an. Mhm. Schützt aber. Ne? Liebe ist ja dann in dem Sinne auch ein Beschützen.
Ja. Richtig. Also alles, was wir Menschen in unserem Leben tun, hat Konsequenzen.
Ja,
alles.
Das sowieso.
Genau, aber da bin ich irgendwann mal drauf gekommen. Ich hatte so ein bisschen so, weil ich so dachte, ja, weil in der Bibel steht ja auch, alles ist uns erlaubt, aber nicht alles führt zum Guten oder so ähnlich oder nicht alles ist gut für uns oder so ähnlich. Oder auch ist, in Sprüche ist das, glaube ich, oder ein Prediger steht, du junger Mensch, genieße deine Jugend so, mach, was dein Herz begehrt, aber achte immer drauf, dass das auch Konsequenzen hat. Jetzt ganz sinngemäß, da geht es so ein bisschen darum, du darfst schon alles tun, aber achte drauf, dass du einem Gott gegenüberstehst,
ja,
der auch eben Konsequenzen zieht. Für Verhalten von Menschen, so ungefähr. Also das sehe ich dann schon auch, dass auch immer unser Leben Konsequenzen hat.
Voll.
Und die sind nicht immer angenehm.
Mhm.
Ja.
Ja.
Wie ein Kind, das eben auch etwas nicht tun soll. Das hat dann nichts was mit Bestrafung zu tun, sondern einfach mit einer Konsequenz. Sei dir dessen bewusst, dass dein Verhalten Konsequenzen hat.
Und auf den Streit zurückzukommen, das ist auch immer was, was man sich hochhalten kann während eines Streites. Jedes verletzende Wort, was du jemand ranhaust, in Wut. Und ich glaube, da gibt es auch genug Bibelstellen, so das Zorn und Wut. Das sind zwei Sachen, aber ich sag mal Wut, wenn jemand, dass da nichts Gutes kommt. Wenn du wütend quasi Menschen verurteilst oder irgendwas, dass das ja auch Konsequenzen hat. Das, was zerbrechen kann und dass dann Worte eigentlich wie ein Schwert sind. Ne, dass Worte, ja, genau, wie was sein können, sind extrem verletzt.
Ja.
Genau. Yes, Streitkultur. Ja.
Ja.
Streitkultur, das haben wir so ein bisschen hergeleitet, wo wir herkommen, welche Kultur wir haben. Das hier echt, würde ich sagen, haben wir in Deutschland eine gute Streitkultur? Weiß ich nicht. Würde ich eher sagen.
Doch. Würde ich schon sagen. Ja, würde ich schon sagen, Samuel.
Aber im öffentlichen Diskurs finde ich es tatsächlich eher dieses, auch bei Instagram und so. Social Media ist da jetzt nicht unbedingt.
Wir schlagen uns zumindest nicht die Köpfe ein. Es gibt bestimmt Kulturen, wo man sagt, so, jetzt haue ich dem Nachbarn mit dem Spaten über den Kopf und dann ist das irgendwie in Ordnung. Weißt du, was ich meine?
Okay,
also wir sind gesellschaftlich wirklich schon hochentwickelt in dieser Frage. Allein schon, dass unser Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist eine Errungenschaft und die würde ich wirklich verteidigen, weil die ist auf die Bibel zurückzuführen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Ja, voll.
Und das finde ich grandios. Und auch, dass wir einen Rechtsstaat haben, dass du dir wirklich Hilfe holen kannst von einem Anwalt, wenn du mal in der Patsche sitzt und sagst, ey, hier werde ich zu Unrecht angeklagt, dann musst du nicht Angst haben, dass dann die Polizei morgen schon an deiner Tür steht und dich abholt, weil, keine Ahnung, die bestochen worden sind, so nach dem Motto.
Also würdest du sagen, wir meckern schon auf einem hohen Niveau?
Ja, ich würde schon sagen. Ich glaube, wir haben schon eine gute Streitkultur, auch dass Politiker in einer Talkshow sitzen, auch wenn das geskriptet ist teilweise oder redaktionell irgendwo eingetütet, das glaube ich schon auch ein bisschen, dass es nicht immer ganz dem neutralen Stand sich unterordnet, aber das heißt mal dahingestellt, ist eine andere Folge, aber auch das, dass sie da wirklich Rede und Antwort stehen müssen, ne? Auch dass sie da hingehen in solche Talkshows und nicht einfach so, Demokratie ist eigentlich was Wunderbares, weil es bedeutet, der Bundestag hat ja so eine Kuppel, ne? Die ist ja durchsichtig und die symbolisiert eben, dass der Bürger reingucken kann in die Arbeit des Parlaments.
Ja, okay, dann würde ich aber trotzdem sagen, wenn ich mir gerade angucke, auch was vielleicht so Radikalisierungstendenzen so, glaube ich, angeht, dass wir vom Parteienspektrum natürlich in der letzten Wahl ganz, ganz außen so quasi mehr geworden ist, dass da, finde ich, Kultur zumindest angefragt und angegriffen ist. Wenn man erlebt, dass Kommunalpolitiker echt fürchten müssen, nicht auch, also körperlich angegriffen zu werden, weil sie für eine gewisse Partei stehen, da würde ich schon sagen, da passiert was, was nicht gut ist. Und da kann man natürlich überlegen, woher kommt es. Vielleicht ein Grund könnte schon auch so Social Media sein, könnte schon so dieses, wir müssen immer alles auf einen Satz irgendwie pressen und dann haben wir da unser Statement. Das ist, würde ich sagen, okay, wir kommen her aus einer richtig guten Kultur so und die müssen wir uns bewahren.
Ja, das stimmt. Ich meine, wir müssen aufpassen, dass es echt nicht abdriftet. Mhm. Ich finde so alte Talkshows von Politikern, richtig so Schwarz-Weiß-Fernsehen noch, wo die da in der Talkshow sitzen, so 3-4 Leute und ich finde das so, da muss man sich mal anschauen, gibt YouTube-Videos von, das ist so mega, mega nice, wie die miteinander reden, weil die reden richtig in der Sache hart. Da reden die auch so richtig so, also Herr, sowieso und das, dann, das dürfen sie aber so nicht preisgeben, denn dann reden die auch so noch ganz anders, aber es hat so eine richtige Streitkultur, wo ich denke, okay, die sind in der Sache hart und nicht so emotional drauf gebasht.
Das
ist die Kultur, die ich auch schwierig sehe,
ja,
wenn es, dass man emotional drauf basht. Und das wird gefährlich. Das ist gefährlich. Und da hat Social Media einen Riesenanteil.
So, also quasi, lass uns in der Sache hart oder wieder härter werden, richtig, aber ja, in der persönlichen Ebene
ja,
nicht so.
Genau. Ja. Also nur weil du eine andere Meinung hast, bist du ja nicht schlecht. Und das ist aber, das kommt immer häufiger, dass man einen Standpunkt mit der Würde des Menschen verknüpft, zu sagen, also du hast, also das, nur weil du das so denkst, bist du ein schlechter Mensch. Und das ist, oh, das ist nicht gut, das ist toxisch.
So ist es.
Ja, also lasst uns durchaus streiten, aber uns trotzdem die Würde immer wieder vor Augen führen des anderen.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Und dann streiten wir.
Dann lass uns streiten, Lukas. Damit würde ich sagen, super schöner Schlusssatz. Schön, dass ihr wieder mit am Start wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wir freuen uns jedes Mal auch über eure Kommentare. Wir haben zuvor erst gesprochen jetzt über ein richtig cooles Kommentar, was uns erreicht hat, oder eine Mail zum Thema Papa und selbstständig sein. Schreibt uns gerne auch Mails. Schreibt uns bei wo auch immer, Spotify, Insta, TikTok, wo ihr uns findet. Und habt jetzt noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Jo, ciao.
Ciao. Lebe in zwei Welten,
keiner wirklich kann. Wenn du bis hierhin gehört hast, danken wir dir sehr für dein Interesse an unserem Podcast. Bitte abonniere ihn für weitere Folgen und gib uns auch gerne eine Bewertung. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, dann hilft uns das natürlich sehr. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge.